Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in alle Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wer es noch im Kopf hat, ist gar nicht so lange her, 1, 2, 3 Wochen. Unfall auf der Autobahn A2, ein LKW-Fahrer fuhr auf einen PKW auf und hat diesen PKW und 4 weitere PKW davor auf den Laster geschoben, der davor fuhr. Die Verletzten wurden versorgt, klar, sicher. Aber dann kamen Polizei und Sachverständige und haben versucht herauszufinden, warum ist dieser Unfall passiert? Wie kam es dazu? Waren es technische Gründe? Waren die Bremsen von dem Laster intakt? Hatte der sein Abstandswarngerät ausgeschaltet oder angeschaltet? Waren es persönliche Gründe? Hatte der Fahrer seine Lenk- und Ruhezeiten eingehalten? War er irgendwie abgelenkt, weil er vielleicht telefoniert hat oder nebenbei Kaffee gekocht? Es wurde versucht rauszukriegen, woran es gelegen hat. Was war der Grund? Warum? Warum? Anderes Beispiel, ein bisschen länger her, März 2015, fliegt ein Flugzeug der German Wings von Barcelona zurück nach Düsseldorf. Irgendwann verschwindet die Maschine vom Radarschirm und Minuten später zerschellt das Flugzeug an einer Felswand in den französischen Alpen. Ich denke, Sie haben das noch alle im Hinterkopf. 150 Menschen sind gestorben. Auch hier begann sofort die Ursachenforschung. Warum ist das passiert? War in dem Flugzeug irgendwas nicht in Ordnung? Man hat die Blackboxen gesucht, ausgewertet. Was war? Gab es irgendeine Panne am Leitwerk, am Motor? Dann konzentrierten sich die Untersuchungen auf den Co-Piloten, der das Flugzeug in dem Moment gesteuert hatte. Und man suchte nach psychischen Gründen, man fand irgendwie psychische Vorerkrankungen und kam dann zu dem Schluss, dass der Co-Pilot in dem Fall, das Flugzeug wohl absichtlich gegen die Felswand gesteuert hätte. Aber die Frage, warum? 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 Oder das Beispiel persönlicher Krankheit. Warum habe gerade ich Krebs bekommen? Warum? Womit habe ich das verdient? Ich habe doch nichts Böses getan. Warum werde gerade ich dann mit dieser Krankheit bestraft? Warum? Warum? Diese Frage ist dazu angetan, uns nächtelang den Schlaf zu rauben. In allen Beispielen, die wir eben gehört haben, wurde nach dem Unglück intensive Ursachenforschung betrieben. Was hat zu dem Unglück geführt? Warum ist das passiert? Für uns ist es wichtig, herauszufinden, warum was passiert ist. Wir wollen die Gründe wissen. Was hat dazu geführt? Unsere Gedanken kreisen immer um dieses Warum. Warum? Und damit bleiben wir in der Vergangenheit verhaftet. Jesus hat einen ganz anderen Blick. Ich lese uns den für diesen Sonntag vorgeschlagenen Predigttext aus dem Johannesevangelium, Kapitel 9, die Verse 1 bis 7. Und wer kann und mag, der darf sich zur Ehre des Wortes Gottes erheben. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Und Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Wir müssen die Werke dessen tun, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm: Geh zu dem Teich Siloa, das heißt Gesandt, und wasch dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Soweit der Bibeltext. Ich bete noch mit uns. Lieber Herr, nun segne du dein heiliges Wort an uns. Schenk du rechtes Reden, Hören und Verstehen und dann auch den Mut und die Kraft, danach zu handeln. Amen. Sie können sich setzen. Liebe Gemeinde, 4 Punkte würde ich gerne mit Ihnen betrachten heute Morgen. Erstens, Jesus fragt nicht nach der Ursache. Zweitens, Jesus ist souverän. Drittens, Jesus belohnt Vertrauen. Und viertens, Jesus ist der Messias. Zum Ersten, Jesus fragt nicht nach der Ursache. Die Ermittler in unseren Eingangsbeispielen haben immer nach der Ursache gesucht. Warum ist das passiert? Wer hatte die Schuld daran? Einer muss doch Schuld haben. Ich habe nichts Böses getan, also darf mir auch nichts Böses passieren, sagen manche. Aber in diesen beiden Sätzen sind schon 2 Fehler. Erstens, ich habe sehr wohl was Böses getan. Und zweitens, ob mir Gutes oder Böses passiert, ist davon unabhängig. Aber so denken wir halt oft. Und wenn wir keine andere Ursache, keinen anderen Grund finden, keinen anderen Schuldigen finden, dann muss zu guter Letzt Gott herhalten. Wie kann Gott das zulassen, dass Menschen im Krieg, an Hunger, an einer unheilbaren Krankheit sterben? Warum? Wie kann er? Und die gleiche Frage, die wir damit Gott stellen, die haben auch damals die Jünger schon gestellt. Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Viele Juden, auch zu Jesu Zeiten, hatten noch die Worte aus 2. Mose 20 im Ohr, wo es heißt, denn ich, der Herr, bin dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht, bis ins 3. und 4. Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Wenn der Blinde also schon von seiner Geburt an blind war, dann werden wohl seine Eltern oder Großeltern die Schuld gehabt haben. Aber schon Jeremia hat geschrieben, Jeremia 31, zu derselben Zeit wird man nicht mehr sagen, die Väter haben saure Trauben gegessen und den Kindern werden die Zähne stumm, sondern ein jeder wird um seiner eigenen Schuld willen sterben und wer saure Trauben isst, dem werden die Zähne stumpf. Das heißt, damit ist klar, dass Kinder nicht mehr für die Sünden der Eltern bestraft werden. Seit Jeremia ist das klar. Bleibt die Frage nach den eigenen Sünden des Blinden. Ist er vielleicht selber schuld gewesen? Auch dazu gibt Jesus ein Beispiel. Lukas 13 sagt er, oder meint ihr, dass die 18, auf die der Turm von Siloa fiel und sie erschlug, schuldiger gewesen sind als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch, nein. Sondern, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Das sind nun gleich 2 Antworten. Das Nein heißt einerseits, dass ein Unglück sehr wohl auch unschuldige Menschen treffen kann. Und dann fügt Jesus hinzu, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Das heißt andererseits, dass ein Unglück sehr wohl auch eine Zurechtweisung Gottes sein kann. Eine Möglichkeit, wie Gott versucht, uns wieder auf den rechten Weg zu bringen, auf den rechten Weg zurückzuführen. So wie es im Römerbrief heißt, Kapitel 2, Vers 4, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße leitet? Also, wie ist das jetzt mit diesem Zusammenhang zwischen Sünde und Unglück? Die Antwort ist ein ganz klares Jein. Jesus macht deutlich, dass wir als Christen keinen direkten und keinen zwingenden Zusammenhang zwischen Unglück und Sünde behaupten können und dürfen. Es kann so sein, und wir sind angeraten, uns zu prüfen. Und ja, wenn wir Sünde entdeckt haben, um Vergebung zu bitten, aber es kann uns eben auch erwischen, ohne dass wir größer schuldig geworden sind. So, jetzt haben wir genau wie die Jünger auch lange über dieses Warum nachgedacht. Und wir sind damit genau wie die Jünger auch zu keiner Lösung gekommen. Hören wir jetzt, was Jesus seinen Jüngern antwortet. Vers 9, Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Es sollen die Werke Gottes an dem Blinden offenbar werden. Jesus antwortet gar nicht auf die Frage nach dem Warum. Nein, er erklärt das Wozu. Nicht in die Vergangenheit gerichtet, warum, auf die Ursache hin, sondern auf die Zukunft gerichtet, auf das Wozu, wozu dient es, auf den Zweck hin. Jesus blickt nicht zurück, Jesus blickt nach vorne. Wohin führt das? Er sagt nicht, woher kommt das, sondern wohin führt das? Das ist die Blickrichtung Jesu. Auf seinen Vater hin. Was hat der vor? Wohin soll das nun führen? Es sollen die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Wir werden nachher noch darauf zurückkommen, was das heißt. Zweiter Punkt. Jesus ist souverän. In unserem Predigttext lesen wir kein Wort davon, dass irgendjemand Jesus gebeten hätte, diesen Blinden zu heilen. Weder der Blinde selber, noch seine Eltern, noch seine Freunde. Jesus fragt den Blinden auch nicht, ob er wieder sehen möchte, oder ob er nicht wieder, sondern ob er überhaupt sehen möchte. An anderen Stellen, zum Beispiel bei Bartimäus, fragt Jesus, was willst du, dass ich für dich tun soll? Und dann antwortet Bartimäus, Rabuni, dass ich sehend werde. Hier nicht. Jesus handelt ganz aus freien Stücken heraus, ganz souverän. Und das müssen wir uns immer wieder klar machen. Wir können Gott keine Vorschriften machen, was er zu tun hat. Und wir können ihm auch nicht diktieren, wen er zu heilen hat. Diesen Blindgeborenen hat Jesus geheilt. Viele andere Menschen auch, die Evangelien sind voll von Heilungsgeschichten. Aber eben nicht alle. Jesus hat sich unseren Kranken herausgepickt und ihn geheilt. Neben ihm haben bestimmt noch andere gesessen oder gelegen und die hat er nicht geheilt. Warum nicht? Weil er souverän ist. Weil er entscheidet. Auch wenn wir das manchmal schwer nachvollziehen können. Manche Menschen werden geheilt, auch heute noch. Anderen mutet Jesus zu, mit einer Krankheit zu leben. Und wenn sie ihn noch so sehr um Heilung bitten. Prominentes Beispiel ist Paulus selber. 2. Korinther 12. Dreimal hat er zum Herrn gebeten, dass er ihn heilen möge. Und was hat Gott zu ihm gesagt? Nein, hat er gesagt. Nein. Sondern lass dir meiner Gnade genügen. Manchmal mutet Jesus uns das zu. Und dann, ja, bleibt uns nichts anderes, als uns an seiner Gnade genügen zu lassen, immer wieder zu ihm zurückzukehren. Drittens, Jesus belohnt Vertrauen. Und dann wendet sich Jesus diesem Blinden zu. Er spuckt auf die Erde und macht einen Brei aus dem Speichel und dem Staub der Straße. Es gibt noch zwei weitere Beispiele bei Markus, wo Jesus jemanden mit Spucke heilt. Einmal berührt er mit Spucke die Zunge eines Menschen, der taub war und nicht richtig reden konnte. Und zum anderen gibt es einen Blinden in Bethsaida, dem spuckt er in seine Augen. Warum hat Jesus jetzt gerade Spucke genommen? Das wird letztlich nicht wirklich klar. Klar, sicherlich hat Speichel einen leicht desinfizierenden Einfluss, aber das ist bestimmt nicht der Grund, warum die Blinden sehend wurden. So schnell wirkt noch nicht mal ein heutiges starkes Antibiotikum. Nein. Wichtig ist, dass Jesus diesen Speichel auch gar nicht gebraucht hätte. Er hätte unseren Blinden auch einfach durch sein Wort heilen können. So wie er viele andere auch durch sein Wort geheilt hat. Nein, dass Jesus den Speichel benutzt, ist nur ein Zeichen dafür, dass wir sehen, dass Jesus etwas tut. Dass wir es leichter haben, das Heilen, die Heilung mit dem Wirken von Jesus in Verbindung zu bringen. Um der Beteiligten, um der Zuschauer, um unseretwillen tut Jesus das. Und dann sagt Jesus zu dem Blinden, geh hin zum Teich Siloa und wasch dich. Und der Blinde ging hin und wusch sich. Wir wissen nicht mal, wie der Blinde das gemacht hat. Er wird jemanden gebraucht haben, der ihn dorthin geführt hat. Aber er geht. Oder er sucht jemanden, der ihn dahin führt. Und damit wird er uns ein Vorbild im Glauben. Glauben heißt hören und hingehen, wohin mich Gott schickt. Auch wenn jeder Schritt dahin völlig im Dunkeln liegt. Nochmal. Glauben heißt hören und hingehen, wohin mich Gott schickt. Auch wenn jeder Schritt dahin völlig im Dunkeln liegt. Unser Blinder vertraut Jesus. Wir wissen nicht, wie viel er vorher schon von Jesus gehört hat. Vielleicht wissen noch nicht einmal, ob er wusste, dass es Jesus war, der ihn geheilt hat. Aber er hat Vertrauen auf den, der zu ihm gesagt hat, geh hin und wasch dich. Und er ging hin. Er geht den Weg, den Jesus ihn schickt. Und sein Vertrauen wird belohnt. Am Ende heißt es, und er kam sehend wieder. Vertrauen auf Jesus wird belohnt, damals wie heute. Der Blinde hat gehört, dann gehorcht und dann gesehen. Auch das ist heute noch so. Jesus hören, ihm gehorchen und dann sehen. Sehen in zweierlei Hinsicht. Sehen, was Jesus für tolle Dinge tut und Jesus selber sehen. Viertens, Jesus ist der Messias. Wozu nun das Ganze? Wir kommen zurück auf die Frage vom Anfang, warum? Wir haben jetzt gesehen, dass dieses Warum die falsche Frage ist. Jesus denkt nicht von der Ursache her, sondern vom Ziel her. Jesus heilt den Blinden nicht zum Selbstzweck, sondern Jesus verfolgt ein Ziel damit, damit die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Wir wollen sehen, was das heißt. Das Thema des ganzen Johannesevangeliums ist es, dass klar werden soll, dass Jesus der Messias ist. Das schreibt Johannes selber, Johannes 20, 31. Diese sind aber geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Damit ihr glaubt und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Darum geht es. Klar machen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Messias, der Gesalbte, der König, der Retter. Der, auf den die Leute damals schon so lange gewartet haben. Der, bei dem es sich lohnt, auf ihn zu vertrauen, eben weil er Gottes Sohn ist. Und so sind es gerade im Johannesevangelium ganz massive Wunder, die da berichtet werden. Große Mengen Wasser, 500 bis 700 Liter, werden zu bestem Wein. Heilung in aussichtslosen Fällen. Ein seit 38 Jahren Kranker wird geheilt. Ein Blindgeborener, unser Blinder, kann wieder sehen. Ein Toter, Lazarus, wird auferweckt. All das sind Zeichen, schreibt Johannes, die Jesus vollbracht hat, damit wir glauben, dass er der Sohn Gottes ist, damit wir erkennen, dass er der Retter ist, damit wir sehen, dass es lohnt, ihm zu vertrauen. Im Alten Testament hat Jesaja schon die Zeichen aufgezählt, an denen der Messias zu erkennen sein wird. Die Tauben werden hören, die Augen der Blinden werden aufgetan, die Lahmen werden springen, die Zunge der Stummen wird frohlocken. Und das ist genau das, was Jesus erfüllt hat. In Matthäus 11 heißt es, als Johannes der Täufer im Gefängnis war, da sandte er seine Jünger zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll? Bist du der Messias? Bist du der Retter, auf den wir alle warten? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus sagt nur, geh zurück und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Ich bin es. Ich bin es. Und durch all diese Wunderberichte im Johannesevangelium, die fordern die Zuhörer damals und heute heraus, für uns selbst zu entscheiden, wer ist Jesus? Wer ist Jesus für mich? Lohnt es, dass ich ihm vertraue? Lohnt es, dass ich ihm nachfolge? Unser Blinder hat die Erfahrung gemacht, es lohnt sich. Zum Schluss noch ein ganz anderes Beispiel, ein ganz frisches Beispiel aus unserer Gemeinde, wie Jesus für uns sorgt und dass es lohnt, ihm zu vertrauen. Sie werden es mitgekriegt haben, vor ein paar Wochen hat Laszlo, der Ehemann unserer Jugendreferentin, eine Anstellung als Pastor angeboten bekommen. Das heißt, dass die beiden wegziehen werden, das heißt, dass Edith hier als Jugendreferentin aufhören wird. Aber am gleichen Tag haben wir von der Landeskirche die Zusage gekriegt, dass sie unsere Jugendarbeit über einen längeren Zeitraum hinweg finanziell fördern wollen. Am gleichen Tag. Es lohnt sich. Es lohnt sich, auf Jesus zu vertrauen und es lohnt sich, ihm nachzufolgen. Er hat uns lieb und er kümmert sich um uns und er sorgt für uns. Und er tut auch heute noch Wunder. Und darum lohnt es auch gerade heute, ihm nachzufolgen. Wir kommen zum Schluss. Was wollen wir mitnehmen? 4 Dinge. Erstens, Jesus fragt nicht nach der Ursache. Zweitens, Jesus ist souverän. Drittens, Jesus belohnt Vertrauen. Viertens, Jesus ist der Messias. Und darum, lasst uns ihm vertrauen, ihm nachfolgen, ihm danken und ihn loben. Amen.